In der heutigen Folge schauen wir auf einen deutschen Weltmarktführer für den Bereich der Spitzentechnologie-Infrastrukturprojekte und erklären Ihnen, wie es zwei Väter aus Düsseldorf geschafft haben, die heutigen Kinderzimmer zu revolutionieren.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Lukas, dann gucken wir mal vorab zurück auf die vergangene Börsenwoche. Heute am 18. November 2025. Und ja, keine Ahnung, wie es dir geht, Lukas. Gewiss keine gute Woche, auf die wir heute zurückgucken. Aber für mich zumindest war die letzte Woche gefühlt noch ein bisschen schlechter, als sie auf Indexebene dann irgendwie tatsächlich ausgefallen ist. Wobei es gestern dann schon ordentlich nach unten gegangen ist und dann tatsächlich auch auf Wochenbasis ein ordentliches Minus da steht. Der DAX, der hat sich im Zweifel noch sogar am besten geschlagen. Das lag dann, das Minus zumindest bis Freitag, gerade mal nur bei 0,5%. Gestern sind dann allerdings nochmal 1,2% dazugekommen, sodass dann auf Wochenbasis dann nicht unerhebliche 1,8% Minus stehen bleiben. Und ich sehe gerade, heute früh geht es auch weiter nach unten.
Ja, ich gucke gerade auch rein. Sieht nicht gut aus, die Woche
bisher. Nee, genau. Und in Amerika ist es nochmal ein wenig stärker nach unten gegangen. Ich glaube, Marc und René oder Marc und André, ich weiß gar nicht, wer es letzte Woche war, hatten es schon angesprochen gehabt, dass hier doch gerade bei den großen Tech-Werten so ein paar Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Und genau das hat sich in der letzten Woche dann auch fortgesetzt. Vielleicht war man hier mit Blick auf Mittwoch auch ein bisschen nervös oder hat ein bisschen Angst, ob sich die KI-Rallye dann zum Jahresende wirklich weiter fortsetzen wird. Die Berichtssaison ist zwar zum größten Teil mittlerweile abgeschlossen und auch da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, das Gros der Unternehmen, also der ganz große Teil, hat tatsächlich deutlich besser berichtet, als es im Vorfeld erwartet wurde. Ich habe sogar gelesen, die beste Berichtssaison seit 3 Jahren, auf die wir jetzt bei den Q3-Zahlen bislang zurückgeguckt haben. Aber Ein Höhepunkt der Berichtssaison, der steht uns allen definitiv in dieser Woche noch bevor. Mittwoch, glaube ich, ne?
Morgen
nach
genau.
Börsenschluss.
Ja. Morgen Abend.
Wertvollste Unternehmen der Welt. Wir sprechen natürlich vom KI-Chip-Riesen Nvidia. Wird nämlich dann genau die Zahlen fürs dritte Quartal veröffentlichen. Und hier erwartet man dann auch die Antwort auf die Frage, ob die KI-Story dann weitergehen wird und die hohen Bewertungen, die sind ja auch nicht mehr wegzudiskutieren, an den Börsen dann wirklich gerechtfertigt sind oder nicht.
Ja, und zuletzt hört man dann tatsächlich mehr davon, dass man schon so viel erwartet, dass die Ersten auch hingehen und da schon Positionen verkaufen. Ich glaube, ja. Es gab auch ein paar Insider-Verkäufe bei Nvidia. Jetzt hat ja gestern, glaube ich, der Hedgefonds von Peter Thiel
genau.
Auch seine Nvidia-Bestand veräußert. Und was war es nochmal? Softbank eigentlich, genau. Ne? Die haben auch die Nvidia-Anteile verkauft. Sagen zwar nicht, weil sie nicht an das Thema glauben, sondern um das nochmal etwas breiter
aufzustellen. Ja, das wird auf jeden Fall das Highlight der Woche sein. Wir definitiv. Gucken nachher auch beim Ausblick nochmal drauf, da kommt nochmal drauf zu sprechen. Aber Lukas, vielleicht hatten sich die Anleger auch deswegen so ein bisschen zurückgehalten, weil in dieser Woche doch noch einige US-Konjunkturdaten nachgeholt werden, die in den letzten Wochen ausgefallen sind. Denn was ein Übergang. Der längste Shutdown in der US-Geschichte ist dann in der letzten Woche doch endlich zu Ende gegangen.
Ja.
Ich glaube, du hast noch ein paar Infos dazu, ne?
Ja, eigentlich genau die. Ich habe noch genau eine Info zu dem Shutdown, der jetzt beendet wurde. 43 Tage hat er gedauert und Donald Trump hat da letzte Woche die Unterschrift noch geleistet, damit das jetzt auch in Kraft tritt. Ist allerdings auch nur übergangsweise bis Januar, das hattest du jetzt gerade nicht gesagt, habe ich dann auch noch mal eine Info.
Genau.
Also ist bis Januar zunächst erstmal sichergestellt, dass Millionen Staatsangestellte und auch Millionen Amerikaner wieder Gehalt und Lebensmittelhilfen bekommen. Freudensprünge an der Börse war aber eher gering, beziehungsweise fast gar nicht da, weil natürlich Januar gefühlt auch schon vor der Tür steht.
Dann das Drama vielleicht schon
und,
wieder.
Das Drama vielleicht wieder von vorne anfängt. Ja, dann habe ich hier noch, und das passt ganz gut zu dem Thema Nvidia und Bewertungen, war nämlich, ich glaube am Wochenende war es so oder Freitagabend, auf jeden Fall hat man es gestern bei Alphabet gesehen, denn Warren Buffett ist mit seinem Portfolio jetzt dann auch investiert in Alphabet, das
stimmt,
kam gestern ganz gut
die
an.
Die letzte große Transaktion des alten Mannes, genau.
Circa, genau, und ist jetzt mit etwas mehr als 1% von seinem Portfolio investiert und Alphabet machte daraufhin gestern zumindest einen Vorentsprung von 5,5%, schloss zwar nur 2% im Plus, aber dennoch ein Zeichen, dass natürlich gerade der konservative Investor Warren Buffett da jetzt noch
also
auf dem
Tech-Adresse noch
Niveau
ne?
auch genau. In eine Tech-Adresse investiert, schien dann ganz gut anzukommen. Und dann habe ich noch eine letzte Nachricht zum Thema Zölle. Das Thema gibt es ja auch noch. Und zwar Einigung zwischen den USA und der Schweiz. Interessant war hier, warum die Gespräche wieder aufgenommen worden sind. Die Schweiz hat nämlich Trump ein kleines Geschenk gemacht. Einmal einen signierten Goldbarren und eine Tisch Rolex, weil
für seinen Schreibtisch.
Für seinen Schreibtisch.
Genau.
Weil natürlich das Uhrengeschäft gerade in der Schweiz auch unter den Zöllen leidet. Und das hat Trump dann dankend angenommen und hat dann die Schweiz nochmal zum Gespräch eingeladen. Und man hat sich jetzt hier auch geeinigt. Die USA senkt die Zölle von den Schweizer Importen von 39% auf 15%.
Der Zweck heiligt die Mittel, wenn dem tatsächlich so gewesen sein sollte.
Man braucht eine gute Idee. Man hätte vielleicht auch eine Lindt-Schokolade schenken können oder so.
Ja.
Oder den Lindt-Koffer, den man bekommt, wenn man
wäre zumindest ist. Landestypischer gewesen. Vielleicht und hätte, wäre weniger anrüchig gewesen, da
ja.
hast du recht.
Aber sie liegen jetzt auf jeden Fall auf dem Niveau der EU und dazu hat die Schweiz noch Direktinvestitionen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar der USA zugesagt bis Ende 2028. Die Einigung muss jetzt noch rechtsverbindlich unterschrieben werden. Aber das waren so drei Nachrichten mal. Die ich noch mitgebracht habe.
Machen wir den Rückblick komplett mit Blick vielleicht auch auf das, was jetzt nach dem Shutdown an volkswirtschaftlichen Daten in dieser Woche noch nachgeholt wird. Da sind wir bestimmt nochmal gespannt. Fakt ist auf jeden Fall, dass weitere Zinssenkungen im Dezember mittlerweile so zunehmend doch ausgepreist werden. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung jetzt im September liegt jetzt aktuell, ich habe es zumindest gestern gesehen, nur noch bei 43%. Die lag ja schon mal bei um die 70%.
Die lag auch schon mal bei 90%.
Genau. Ja. Da, das sehen wir dann auch so ein bisschen bei den Renditen der Staatsanleihen. 10-jährige US-Staatsanleihen sind leicht gestiegen auf 4,13%. Ähnlich sieht es dann hier bei uns in Deutschland aus. Hier sind die Renditen auf 2,72% gestiegen. Ja, und wenn wir einen Ausblick kurz zu Ende machen, selbst auf Gold war diese Woche kein Verlass. Auch hier geht es leicht nach unten, 1,7% auf Wochenbasis. Eine Unze kostet zwar immer noch über 4.000 US-Dollar, aber auch nicht mehr ganz weit davon entfernt. Aktuell liegen wir bei 4.015 Dollar pro Unze. Und wieder mal, doch noch einen ganzen Tag deutlicher nach unten, ist es für ein Bitcoin gegangen. Fast 15% mittlerweile auf Wochenbasis und deutlich unter die 100.000 Dollar sind wir
gefallen. Jetzt die kompletten
Jahresgewinne
abgegeben.
Genau, deutlich gehen Süden. Genau, ist auch ganz interessant. Die kompletten Jahresgewinne sind dahin. Also während wir hier bis vor ein paar Wochen, glaube ich, nochmal 20-25% fast im Plus gestanden haben, sind wir mittlerweile deutlich, wie gesagt, unter die 100.000 gefallen. Heute früh sogar kurz unter die 90.000 Dollar pro Bitcoin. Jetzt liegen wir gerade wieder leicht drüber. Jetzt weiß ich nicht, Lukas, du als Kryptopapst, keine Ahnung, ob du ein paar mehr Infos hast. Ich habe eigentlich nur gelesen, dass durchaus ein paar institutionelle Mittelabflüsse zu verzeichnen gewesen sind und vielleicht auch einfach ein paar Gewinnmitnahmen da waren.
Ja, also man sucht da tatsächlich Gründe, aber so wirklich Gründe hat man nicht gefunden. Die einen schieben das auf das übliche Halving, was dann typisch ist, dass es erstmal steigt und wieder fällt.
Ja.
Ist die Frage, charttechnisch oder technisch, wenn man sich das mal anschaut, ist es halt auch eher grausam, wenn es dann unter die 50-Tage-Linie rutscht.
Das ist richtig fundamental, aber ansonsten, ich habe zumindest nichts weiter.
Nee, man hört da nichts.
Aber gut, da sind die Volatilitäten, auf die man wahrscheinlich wird gefasst sein müssen, wenn man im Bitcoin, in den Kryptos investiert. Und was wir schon auch sehen ist, dass es so nicht ganz dieser Funktion gerecht wird, Stichwort digitales Gold, wie wir es zum Beispiel beim Goldpreis sehen, gerade in den Phasen, wo eine gewisse Verunsicherung da ist. Wenn wir uns angucken, dass der Goldpreis noch knapp 50% year-to-date auf Dollarbasis im Plus liegt und der Bitcoin mittlerweile 5-6% im Minus liegt, dann sieht man, dass hier schon ein ordentliches Gap aufgegangen ist.
Ja.
Zum klassischen, echten Gold. Ja, genau.
Das haben die Bären gerade in der Hand.
Ja, das soll es gewesen sein mit dem Rückblick. Gucken wir auf die Unternehmensseite und Lukas, du hast mal definitiv einen Neuling hier bei uns im Podcast.
Denke doch, ja.
Ja, und wenn es irgendwie zu irgendjemandem passt, dann bei dir wahrscheinlich als Jungvater genau richtig angesiedelt.
Vielleicht noch bei René dann bald.
Und René bald. Lang, eins kann ich dir auf jeden Fall prophezeien, wenn ich das links und rechts auch von meinen Brüdern mitkriege. Das wird nicht mehr lange dauern, dann wird euer Kinderzimmer prall gefüllt sein mit Produkten von dem Unternehmen, was du jetzt vorstellst.
Wenn es nicht jetzt schon der ist, ja. Ja, ich habe ein Unternehmen mitgebracht, was für mich zumindest vorher zu den eher unbekannten Aktien, aber dann doch zu den bekannten Produkten gehört. Man kennt es ja immer wieder, dass man sich dann wundert, ah, ist auch irgendwo eine Aktie.
Ein deutsches Unternehmen, glaube ich, kommt aus Düsseldorf, glaube ich.
Genau, gegründet wurde es in Düsseldorf. Ja. Und zu meinem Alltag gehört es definitiv zumindest dazu, seit knapp fast 2 Jahren. Wobei, nein, so lange nicht, aber nach ungefähr 1 Jahr. Es geht um eine Idee.
Und meine
Idee,
Kinder sind zu alt, da gab es auch Kassetten und CDs.
Genau, damals. Und darum geht es nämlich. Es geht um eine Idee, die von 2 jungen Vätern aus Düsseldorf kam, die dann zunehmend umgesetzt wurde. Die beiden Väter mussten nämlich feststellen, dass das für Kinder das Thema CDs und Kassetten viel zu kompliziert ist und auch wirklich eigentlich nicht wirklich intuitiv. Wollten aber dann auch in der aktuellen Zeit nicht unbedingt einen Streaming-Anbieter mit einem iPad oder mit einem iPhone ins Kinderzimmer setzen. Und deswegen wollten sie einen Player entwerfen, der das Musikspielen erlebbar macht, ganz ohne Bildschirm und digitale Bedienung. Und vielleicht der ein oder andere dürfte es jetzt schon erraten haben, es geht um die Tony Box, um die Tony SE Aktie. Und für alle, die nicht wissen, wie es funktioniert, eine Tony Box ist eine kleine Box, ich würde sagen vielleicht etwas kleiner als ein Fußball, ist aber als Würfel und gepolstert damit, und das ist zu Hause, wenn die Kleine damit mal rumläuft, dann auch oft genug schon passiert, wenn er mal runterfällt, ist er ein bisschen robuster und auch.
Das kann ich bestätigen, ziemlich robust. Also ja. Die müssen einiges aushalten
kann
können,
schon
die
fast
Geräte.
Fußball mitspielen. Ja. Obendrauf ist eine Stellfläche, auf der man dann kleine magnetische Figuren setzen kann. Das sind dann die sogenannten Tony-Figuren und diese gibt es in fast allen Varianten, ob das Lieder, also Alben sind, die man hören kann, Hörbücher, Märchen oder halt Filme, die dann als Hörbuch vorgelesen werden. Und das Spielerische ist halt, dass die Figuren dann häufig bekannte Figuren aus den Filmen sind und auch insgesamt sehr nett gemacht. Also es
ist toll aufgemacht,
Es geht so in die Richtung der Schleichfiguren.
Hat auch schon fast dekorative Elemente im
Kinderzimmer. Ja, absolut. Da gibt es dann schöne Häuser, wo man sie dann reinstellen kann. Aber das ist so, dass die halt sehr schön gemacht sind und dass man da auch schon fast ohne Tony-Box mitspielen kann. So macht es zumindest meine fast 2-jährige Tochter, dass sie damit auch mal spielt. Aber seit kurzem gibt es dann auch die Tony-Box 2, die dann nicht nur Musik hört, sondern das Ganze dann noch intuitiver macht mit einem kleinen Drehknopf oben drauf, womit man dann die Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, selbst entscheiden können, wie soll die Geschichte weitergehen, ob es dann in die eine Richtung oder die andere Richtung geht. Oder man kann ein Quiz spielen. Also jetzt geht es auch so ein bisschen in den Bereich Gaming.
Die Ausbaustufe kenne ich noch nicht mal mehr.
Ja, interessant. Hat dann auch Nachtlicht. Ja. Ist auch neu. Ja, und damit wäre eigentlich das Unternehmen fast schon erklärt. Also es gibt die Tony Box 1 und seit kurzem dann die Tony Box 2. Und es gibt die Tony-Figuren, von denen es über 1300 Stück gibt. Manche haben auch schon fast einen Sammlerwert. Das musste ich dann feststellen, als meine Frau ganz stolz erzählte, dass sie die Weihnachtsmann- und Kokage-Figur bekommen hat, die zu der Zeit dann bei eBay teilweise über 300 Euro gekostet hat, weil sie eine Limited Edition war. Und und das meinte ich nämlich, nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen haben da irgendwie so eine Sammlerleidenschaft entdeckt. Gut für die Umsätze. Pro Tony-Box kommt man inzwischen auf durchschnittlich 20 Tony-Figuren. Es sind inzwischen ca. 10 Millionen Tony-Boxen verkauft in über 100 Ländern und 134 Millionen Tony-Figuren. Aufgeteilt wird das Unternehmen, zumindest was die Länder angeht, in dem Bereich Dach, was für Deutschland, Österreich und Schweiz steht. Inzwischen steht es aber eher für ganz Europa. Hier ist der Umsatz im laufenden Jahr um 16% gewachsen. Treiber war tatsächlich Frankreich, die gerade die Tony-Box für sich entdecken. In den USA wächst man um 36% und in den restlichen Ländern, also gerade auch in den asiatischen Bereich, um sogar 80%. Über die gesamte Gruppe liegt man im Durchschnitt bei 33% Wachstum. Was den Umsatz angeht. Und der Umsatz teilt sich in 2 Segmente, gerade schon erwähnt, 72% Tony-Figuren und 24% Tony-Boxen. Der Rest ist Zubehör, Kopfhörer oder kleine Taschen oder sowas. Man sieht aber an den Zahlen halt auch einfach, dass sie noch sehr stark am Anfang stehen. Ich glaube, gegründet wurde 2013, aber weil wir hier von physischen Produkten sprechen, dauert es halt auch eine gewisse Zeit, die zu entwickeln und herzustellen. Und dann kann das auch mal gut 12 Jahre dauern, bis man da in die Gewinnzone kommt.
Aber Toni hat jetzt dann auch Zahlen gemeldet und es wurde bestätigt, dass sie im laufenden Jahr voll im Plan liegen. In der Gewinnzone ist Toni, wie gerade schon erwähnt, nicht ganz so lange, tatsächlich erst seit 2024. Aber wir sprechen hier von einem Start-up und man rechnet hier tatsächlich in den nächsten Jahren weiterhin mit einem starken Wachstum.
Das Hauptgeschäft halt, kommt bestimmt zumindest in diesem Jahr jetzt noch, ne?
Ja, wenn man überlegt,
Zeit, die vor der Tür steht.
Ja, ganz genau. Deswegen auch passend das Release von der Tonybox 2. Man muss ja auch sagen, 10 Millionen Tonyboxen weltweit, das ist jetzt nicht unbedingt viel, wenn man überlegt, wie viele Familien es gibt. Ja. Also da ist ja definitiv noch was drin. Und wenn es zumindest so gut angenommen wird wie bei uns zu Hause und zumindest bei den Bekannten, dann dürfte das auch in anderen Ländern gut ankommen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Bewertungen. Das durchschnittliche KGV in den letzten 12 Monaten liegt bei 36, kann man sich dann jetzt auch zum ersten Mal anschauen, weil sie halt in der Gewinnzone liegen. Schaut man auf das erwartete KGV für 26, liegt man bei 26 und im Jahr 2027 liegt man bei 18. Also man muss hier tatsächlich sagen, jetzt nicht überbewertet.
Die wachsen in die Bewertung rein.
Genau, okay. Wachsen sie natürlich rein. Und am Börsenstart in April 21, also seit dem Börsenstart im April 21, liegt die Aktie tatsächlich 10% hinten, also sich da noch nicht wirklich stark entwickelt, liegt aber auch natürlich an der Zinssituation, die dann mit Anfang 22 kam. Damals erster Preis 9,69 €, ist dann kurzzeitig vor dem Zinsanstieg auf 13,90 € gestiegen, hat dann aber stark verloren und liegt aktuell bei 8,70 €. Wir haben 7 Analysten, die das ganze Unternehmen verfolgen und bewerten. Von den 7 sagen 5 kaufen und 2 sogar Strong Buy, also starker Kauf.
Spannend.
So viel zu Toni. Also, ja, man müsste sich wahrscheinlich jetzt mal angucken, wie viele Kinder geboren werden, damit man das so ein bisschen einwerten kann.
Du kurbelst die Umsätze in der Vorweihnachtszeit noch ein bisschen an.
Aber 10 Millionen Tony-Boxen, da ist noch Luft nach oben. Und spannend halt auch, weil es halt hier direkt um die Ecke kommt. Und ja, eigentlich komplett dieses ganze Thema Audio-Player neu erfunden haben, weil ja,
definitiv.
Bildschirme
zumindest
will man
im
bei den Kleinen noch
ja,
nicht. Und Kassetten und CDs sind out. Und das kombiniert so ein bisschen das Ganze zusammen.
Spannend. Neuling
jetzt gebe ich
jetzt gehen wir
das
zum,
Mikro ab.
Zum alten Bekannten. Wir bleiben in Deutschland, sogar gar nicht ganz weit weg von hier, nämlich gucken nach Essen. Und das hört sich vielleicht jetzt auch erstmal langweilig an, denn wir gucken auf den größten Baukonzern in Deutschland, nämlich Hochtief. Und Lukas, wir hatten heute früh schon kurz drüber gesprochen.
Ich dachte, die Strabag ist noch größer.
Sogar. Wir haben, ja, mach vielleicht sogar sein, dann revidiere ich das vielleicht sogar noch. Aber zumindest einer der größten Baukonzerne in Deutschland.
Definitiv,
einigen wir uns darauf.
Ja.
Wir haben vor gut einem halben Jahr, glaube ich, hier schon mal kurz drüber gesprochen, über Hochtief und auch schon kurz über die mögliche Wachstumsstory hinter dem Unternehmen berichtet. Ja, und was soll ich sagen? Wer hier damals die Aktie gegebenenfalls gekauft haben sollte nach dieser Idee, der kann sich aktuell durchaus freuen. Denn die Aktie gehört tatsächlich zu einem der stärksten deutschen Aktienwerte im laufenden Kalenderjahr. Ich komme gleich nochmal auf die Kursentwicklung zurück. Denn es bleibt dabei, Hochtief profitiert nach wie vor wie kaum ein anderes Unternehmen von der weltweit stark wachsenden Nachfrage nach moderner Infrastruktur. Und letzte Woche sind dann auch Zahlen präsentiert worden und dann sind auch sofort mal die Umsatzprognosen deutlich angehoben worden. Auch der Konzerngewinn ist im Jahresvergleich um über 20% im dritten Quartal auf, ich habe sie hier gerade, 183 Millionen Euro gestiegen. Und fürs laufende Jahr wurden dann auch mal sofort die kompletten Gewinnprognosen fürs Gesamtjahr nach oben korrigiert. Hier werden jetzt 780 Millionen Euro Gewinn erwartet. Das sind mal eben 100 Millionen Euro mehr, als man noch am Jahresanfang erwartet hat. Und auch mit Blick nach vorn scheinen die Auftragsbücher weiterhin mehr als nur prall gefüllt zu sein. Und man bleibt auch extrem optimistisch für die Zukunft auf der Unternehmensseite. Und ich zitiere mal ganz kurz den Unternehmenschef, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Juan Santamaría Casés ist ein Spanier und der hat jüngst auf einer Pressekonferenz gesagt, dass Hochtief baut seine Position als weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologie-Infrastrukturprojekten weiter aus. Und das ist tatsächlich so. Wir hatten hier auch damals schon darauf hingewiesen, dass bei dem Bau von Rechenzentren, KI-Rechenzentren weltweit Hochtief ganz, ganz groß im Geschäft ist. Und auch die Pläne sind groß. Also laut Unternehmenschef will man aus dem Baukonzern Hochtief, ich zitiere es mal wieder weiter, den größten Betreiber von Rechenzentren in Deutschland und den USA machen. Also schon wirklich eine Story, wo man, glaube ich, wenn man Hochtief erstmal hört, eigentlich
gar nicht
das
drüber nachdenken. Ja. Ich glaube, die haben damals auch Aufträge gerade von Meta bekommen, die Rechenzentren da zu bauen.
Genau. Ja, ich habe irgendwo
Turner oder so, als die
Tochter in den USA. Genau. Deswegen haben die auch keine Zollprobleme, weil sie halt dann
gut aufgestellt, international gut aufgestellt aus. Ich habe irgendwo in der letzten Woche sogar gelesen, dass Hochtief quasi die Rheinmetall-Aktie des deutschen Datenmarktes werden könnte und der Bau von Rechenzentren quasi die gleiche Explosivkraft haben könnte wie die Rüstungsaufträge im Militärgeschäft. Gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ich hatte es aber gerade schon mal gesagt, in diesem Jahr ist die Reise auf jeden Fall mal ordentlich gen Norden gegangen. Nach den Zahlen letzte Woche ging es knapp 6% nach oben. Auf Jahresbasis, Lukas, ist doof die Frage, weil ich glaube, du bist ganz tief im Thema drin. Was glaubst du, was da steht?
Boah, definitiv dreistellig. Ja. 130, 120%.
128, nicht schlecht, Lukas. Boah, direkt 128 hier zu denken und er hat wirklich vorher nicht geguckt. Ja, aber das wird, glaube ich, nochmal eine spannende Geschichte sein. Gucken, wo da die Reise weiter hingeht. Das soll es aber, glaube ich, schon gewesen sein. Aus Essen, so viel zu hoch, tief. Lukas, wir kommen jetzt in die Region.
Ja, genau. Im regionalen Teil habe ich den Kreis Borken. Und zwar ist im Kreis Borken die Zahl der Arbeitslosen im Oktober erneut gesunken. Insgesamt sind 9.876 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 371 Personen weniger als im September. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 4,3% im Kreis Borken und damit spürbar unter den Vorjahreswerten. Besonders deutlich ist der Rückgang im Bereich der SGB II. Das ist die Zahl der Bürgergeldempfänger. Hier sank die Zahl der arbeitslosen Personen um 220 Personen gegenüber dem Vormonat und sogar um 686 Personen im Jahresvergleich. Und unser Landrat Kai Zwicker sieht darin tatsächlich ein sehr positives Zeichen für den Arbeitsmarkt. Und auf der Unternehmensseite auch nochmal ganz interessant, die bleiben zwar vorsichtig, es wurden zwar 409 neue Stellen quasi gemeldet, das sind etwas weniger als im Vorjahr. Insgesamt sind somit im Kreis Borken 3.424 offene Stellen zur Verfügung. Aber dennoch, glaube ich, ganz interessante und passende Zahlen.
Ja, zeigt auch, dass die Region hier bei uns nach wie vor eine robuste Region ist.
Aber vorsichtig.
Ne? Auch im Vergleich Deutschland.
Ja.
Ne? Vorsichtig, richtig, aber bestätigt sich das, was wir die letzten Jahre hier auch schon gesehen haben. Im Westmünsterland.
So viel zum regionalen Teil.
Ja, machen wir weiter.
Ausblick. Ich glaube, so viel haben wir dann nicht mehr.
Ja, aber die Berichtssaison neigt sich dem Ende.
Konjunkturmäßig wahrscheinlich wegen dem Shutdown.
Ganz genau. Das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant. Fangen wir damit an. Der Shutdown ist zu Ende. Trotzdem wird immer noch ein kleines Fragezeichen dran gemacht, ob dann jetzt zeitversetzt die Zahlen dann genau so kommen oder nachgeholt werden, wie man es eigentlich erwartet hat. Wenn es denn alles so käme, haben wir heute für Dienstag einmal die Zahlen zur Industrieproduktion in den USA und was die Kapazitätsauslastung angeht. Dann am Mittwoch werden nochmal nachgeholt die Zahlen zu den Baugenehmigungen in den USA. Und am Freitag haben wir dann einen vollen Kalender auf der volkswirtschaftlichen Seite. Da werden nämlich die PMI sowohl fürs verarbeitende Gewerbe als auch für die Dienstleistung sowohl hier bei uns in Deutschland, in der Eurozone und auch dann nachmittags nochmal in den USA vorgestellt. Und Lukas, da hast du recht, auf der Unternehmensseite ebbt das so langsam ab. Das Gros der Unternehmen, das hatten wir ganz am Anfang auch gesagt, ist durch mit den Quartalzahlen. Heute haben wir zum Beispiel nochmal aus den USA Home Depot und Baidu aus China. Morgen ist dann gewiss das Highlight der kompletten Berichtssaison. Nachbörslich kommen die Zahlen von Nvidia. Da wird definitiv die ganze Welt drauf gucken. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, ich habe es mir gerade nochmal rausgesucht. Es wird ein Umsatzwachstum erwartet von 56% zum Vorjahr auf 54,9 Milliarden US-Dollar, nur fürs dritte Quartal. Dann ein Gewinnwachstum von 54% auf 1,25 Dollar je Aktie. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass die ganzen Flüsterschätzungen, die draußen sind im Markt, wahrscheinlich noch einen Tacken höher liegen werden. Das heißt, man wird hier schon einiges liefern müssen, damit eine entsprechend positive Kursreaktion dann auch tatsächlich hoffentlich am Donnerstagmorgen zu verzeichnen sein wird oder am Mittwoch nachbörslich. Aber das Ganze ist einfach der Indikator dann für die Stabilität und die Nachhaltigkeit dieser ganzen KI-getriebenen Nachfrage, die wir jetzt die letzten Wochen, die letzten Monate gesehen haben.
Ja.
Das wird also definitiv das Thema der laufenden Woche sein. Dann haben wir am Donnerstag noch Zahlen hier von CTS, Eventim, ThyssenKrupp, Walmart. Also Stoff für die nächste Woche werden wir haben und garantiert wird ein Thema sein, die Zahlen von Nvidia, die dann morgen nachbörslich
kommen. Da werden wir mit Sicherheit mal kurz drauf eingehen. Kurz oder lang.
Kurz oder lang, wir gucken mal. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören.
Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de.
Alles Gute.
Bis zur nächsten Woche.
Eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.